ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Absatzbremse. Die deutsche Begeisterung fürs E-Auto kühlt ab.
Ja, noch vor 2 Jahren waren Elektroautos gefühlt voll im Trend. Mittlerweile sind viele Kunden aber deutlich zurückhaltender. Zumindest in Deutschland gehen die Zulassungszahlen zurück. Das dürfte auch etwas mit dem abrupten Ende der Förderung zu tun haben. Ende Dezember war das ja. Seitdem gibt's nichts mehr vom Staat, wenn man ein E-Auto kaufen will. Wie merken das eigentlich die Händler? Roman Warschauer berichtet und lässt zunächst einmal die potenziellen Kunden zu Wort kommen.
Im Moment noch keine Alternative für mich. Höchstens ein E-Roller, aber E-Auto noch nicht.
Nee, das lohnt sich noch nicht. Das Aufladen, das ist privat gar nicht machbar.
Die Zahlen sprechen für sich. In den ersten 5 Monaten dieses Jahres wurden fast 16% weniger rein elektrische Autos in Deutschland zugelassen als ein Jahr zuvor. Christian Kuhn ist Opel-Vertragshändler in Bad Vilbel und er macht den Rückgang an einem dunkelgrauen Elektro-Corsa deutlich, der im Ausstellungsraum steht.
Vor 2 Jahren noch, als es noch die hohe Förderung für Elektrofahrzeuge gab, war gefühlt jeder zweite Interessent für einen Corsa einer, der einen Elektro-Corsa haben wollte und nicht eben einen Verbrenner-Corsa. Mit der Reduzierung der staatlichen Förderung und dann mit der abrupten Abschaffung der staatlichen Förderung ist diese Nachfrage aus meiner Sicht auf beinahe null gesunken.
Deutlich besser laufe noch das Geschäft mit Gewerbekunden oder Behörden. In Frankfurt-Niederrad wiederum verkauft Marc Kapinski unter anderem Autos der Marke VW.
Der große Anteil der Kunden, der sich interessiert, ist aber nicht mehr bereit, direkt zu kaufen, sondern informiert sich, schaut, wartet auch noch ein bisschen ab, vielleicht mit dem Wetten auf günstigere Preise, auf günstigere Zinsen. Aber das Informieren, das Vorhandensein von Interesse, das ist da.
Der Wegfall der Förderung, die in der Spitze bei bis zu 9.000 Euro lag, ist für Christian Kuhn vom Autohaus Bad Vilbel eine der Hauptgründe für die Zurückhaltung der privaten Kunden. Auch die gesunkenen Benzinpreise machten den klassischen Verbrenner wieder attraktiver. Und er erkennt noch einen weiteren Aspekt.
Im Moment habe ich das Gefühl, dass es eher so eine Zeitgeistgeschichte ist, dass man so wie viele andere das machen, auch wieder einen Verbrenner nimmt und nicht das Elektroauto. Ich glaube nicht, dass das eine so individuelle Entscheidung des Einzelnen ist, sondern viele machen genau das, was viele andere machen.
Noch gibt es kaum Elektroautos für deutlich unter 30.000 Euro. Da könnten doch Gebrauchtwagen eine Alternative sein? Ja, sagt Marc Kapinski. Und er nimmt auch gleich die Angst vor der gebrauchten Batterie.
Wider der eigentlichen Erwartung zu Beginn der Elektromobilität halten sich die Batterien sehr gut. Der sogenannte State of Health, der bewegt sich im guten mittleren 90er-Bereich von den Prozentwerten. Und damit ist der Kunde eigentlich ganz sicher unterwegs. Er braucht sich also keine großen Sorgen zu machen. Hey, das Auto kann morgen nichts mehr. Also das ist anders als ursprünglich mal prognostiziert.
Aus Sicht der Händler läuft der Gebrauchtwagenmarkt bei Elektroautos aber noch nicht wie erhofft. Offenbar auch hier noch viel Skepsis. Heißt aber auch, der interessierte Kunde kann bei gebrauchten Elektroautos einen guten Preis bekommen.
Der Klimawandel schreitet voran und zwingt uns zum neuen Denken, auch zum Verzicht auf liebgewonnene Gewohnheiten. Viel Autofahren zum Beispiel. Der Verbrennermotor ist nicht die Zukunft. Das sehen auch alle Pläne zur Mobilitätswende vor. Und hier kommt das E-Auto ins Spiel. Bis 2030, so der Plan der Bundesregierung, sollen 15 Millionen E-Autos bei uns unterwegs sein, die dann am besten noch mit Strom aus erneuerbaren Energien gefüttert werden. Ein Wunschdenken, wie sich immer mehr zeigt. Bislang sind es gerade mal 1,5 Millionen E-Autos. Wir begeben uns auf die Gründesuche dafür heute Morgen, tun dies mit Professor Stefan Bratzel. Er ist Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach und ich habe ihn gefragt, seit Ende letzten Jahres gibt es keine staatliche Förderung mehr für den Kauf von E-Autos. Jetzt ist das E-Auto ein bisschen zum Ladenhüter geworden. Hat der Förderstopp dem E-Auto den Stecker gezogen?
Nun, ich glaube nicht, dass das Förderaus dem E-Auto den Stecker gezogen hat, aber es war ein großer Rückschlag, weil es hat das Signal an die Nachfrageseite, also an die Interessenten, aber auch an die Hersteller gesendet, dass die Automobilhersteller und die Bundesregierung jetzt doch nicht mehr so überzeugt sind, das Thema Elektromobilität weiter zu unterstützen. Das hat schon der Branche einen schweren Schlag hinterlassen. Das ist sicherlich so.
Ja, und es scheint auch ein bisschen so in die Richtung zu gehen, dass es ein eher grundsätzliches Problem ist. E-Autos sind immer noch viel zu teuer, um sich ohne Förderung am Markt durchzusetzen, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben vor ein paar Wochen über 100 Modelle in Deutschland analysiert und ja, selbst bereinigt nach Zulassungszahlen haben wir Durchschnittspreise von über 50.000 Euro. Im Vergleich, Verbrenner haben im Durchschnitt rund 37.000 Euro durchschnittlich gekostet. Das ist ein Riesenabstand und eben auch zu groß, damit viele ganz normale Kunden zugreifen, weil wir haben jetzt klar eine völlig neue Käuferschicht. Diese technikaffinen, wie wir sagen, Early Adopters haben ihr Elektroauto, sofern sie das wollten. Jetzt müssen breite Kundengruppen adressiert werden und die reagieren stark nach Preis-Leistungs-Vergleichen und da schneidet das Elektroauto noch sehr, sehr schlecht ab, zumal es sehr viel teure Fahrzeuge gibt, aber ganz wenig günstige Fahrzeuge, 130.000 Euro.
Es gibt natürlich Länder, da läuft es einfach wie geschnitten Brot. Also wenn man sich mal anschaut, wie viele E-Autos in Norwegen unterwegs sind, etwa 90% der Neuzulassungen dort sind E-Autos. Was machen denn die Norweger so viel besser als wir?
Ja, es läuft nicht nur in Norwegen sehr gut, es läuft nach wie vor auch in Frankreich sehr gut, es läuft in Großbritannien ganz gut und in China sowieso. Was machen die anders? Natürlich hat man intensiv diese Fahrzeuge gefördert. Man tut es nach wie vor etwa in Frankreich, auch in UK und Norwegen war hier in Europa der ganz große Vorreiter. In China geht man noch weiter, da gibt es Zulassungsbeschränkungen für Verbrenner in Städten wie etwa Shanghai oder Peking. Da bekommt man nur noch eine Zulassung, wenn man ein Elektroauto zulässt. Also relativ viele Förderungen gepaart mit dem Knüppel, also die negativen Anreize, die sozusagen hat man in den anderen Ländern eben auch umgesetzt. Und ja, hier in Deutschland braucht es eben noch ein bisschen stärker die Unterstützung, noch 2-3 Jahre. Und dann sozusagen ist man soweit, eben auch wettbewerbsfähigere Elektrofahrzeuge preislich anzubieten.
Dazu kommt noch, dass ein E-Auto auch immer nur fährt, wenn man es lädt. Stichwort Ladeinfrastruktur, auch die ist bei uns, dürftig.
Ja, das hat sich aber schon deutlich verbessert. Das geht ja zum einen um eine flächendeckende Infrastruktur für die Langstrecke. Da hat sich schon einiges getan. Und man muss auch sagen, in der Regel werden die Elektrofahrzeuge ja zu 80%, 90% zu Hause geladen oder am Arbeitsplatz. Die Probleme liegen daran, wenn man eben keinen eigenen Stromanschluss im Mehrfamilienhaus beispielsweise eben hat, dann braucht man eine bessere öffentliche Ladeinfrastruktur, auch Schnellladeinfrastruktur, und zwar sehr wohnortnah. Und da mangelt es noch insbesondere in Städten. Aber dass das geht, das sieht man etwa in China. Ich war jüngst gerade wieder in Shanghai und war bass erstaunt, dass dort mittlerweile mehr als 1 Million Elektrofahrzeuge bereits auf den Straßen fahren. Also da funktioniert das Laden und Shanghai ist ja bekanntermaßen jetzt nicht eine Stadt von Einfamilienhäusern. Also dass es geht, macht China vor.
Die Sache mit den E-Autos, also ich habe neulich wieder im Freundeskreis haben wir eine Diskussion geführt, das Image, das E-Autos haben, ist gar nicht so gut. Also viele sagen entweder viel zu teuer oder es hat immer mit Elon Musk zu tun, der in Brandenburg den Menschen das Wasser abgräbt und die Leute schlecht bezahlt, oder es ist billiger Schrott aus China. Hat das E-Auto tatsächlich so ein großes Imageproblem?
Ja, ich glaube, man muss hier ein bisschen unterscheiden. Das E-Auto hat tatsächlich in manchen Bevölkerungsgruppen ein Imageproblem. Da mag auch der teure Preis daran liegen. Aber ich glaube, man muss auch die fragen, die bereits ein Elektrofahrzeug fahren, und die allergroße Mehrheit derer, die würden nicht mehr umsteigen, weil elektrisch fahren in der Nutzungsphase sogar günstiger ist, wenn man es zu Hause aufladen kann. Also es gibt auch viele gute Argumente, warum ein Elektroauto Sinn macht. Übrigens auch, wir machen das ja nicht nur aus Spiel und Spaß, sondern aus Klimaschutzgründen. Nach unseren Berechnungen muss man rund 50.000 Kilometer fahren. Dann ist man mit dem Elektroauto in einem positiven CO2-Bilanz unterwegs im Durchschnitt. Also auch klimapolitisch macht eigentlich ein Elektroauto Sinn. Und je mehr der Strom aus regenerativen Quellen kommt, umso mehr. Und diese Energiewende, die wird ja vorangetrieben, auch wenn es noch hier ein bisschen schneller gehen könnte.
In Deutschland sinkt aktuell die Nachfrage nach Elektroautos. Die klassischen Benziner und Diesel erleben derzeit eine kleine Renaissance, wenn man so will. Und das ist nicht gut, wenn man die Verkehrswende will. Dass es bei uns so stockt und die Verbrennermotoren immer noch so beliebt sind, ist in weiten Teilen aber ein deutsches Phänomen. In vielen anderen Ländern legt der Elektroanteil weiter zu. Unter anderem das plötzliche Ende der Förderung sorgt hierzulande wohl für Verunsicherung. Und das bekommen natürlich auch die Autohersteller in Hessen zu spüren. Trotzdem halten sie grundsätzlich am E-Auto fest, was auch politische Gründe hat. Roman Warschauer.
Das Opel-Werk in Rüsselsheim. Täglich dürften hier mehrere hundert Autos vom Band laufen. Im Wesentlichen verschiedene Varianten des Astra. Vom klassischen Verbrenner bis zum reinen Elektroauto. Alles auf einer Linie, betont Opel-Chef Florian Hüttel.
Und das ist sehr wichtig, weil es uns erlaubt, auch heute hier schon Elektromobilität zu produzieren und damit fit zu sein für die Zukunft.
Dabei spürt auch Opel derzeit die Zurückhaltung bei Elektroautos in Deutschland. In den ersten 5 Monaten wurden laut Kraftfahrtbundesamt 27% weniger reine batterieelektrische Autos des Herstellers zugelassen als im Vorjahreszeitraum. Und dennoch, öffentlich bekennt sich Opel weiter zu seiner Elektrostrategie. Schon jetzt gibt es jedes Modell zumindest auch als Plug-in-Hybrid. Und
ab 2025 wird jeder neue Opel, den wir entwickeln, nur noch elektrisch sein. Insofern ist die Marschrichtung ganz klar aus voller Überzeugung und weil wir klar daran glauben, dass die Elektromobilität der Weg ist, der CO2-neutrale Mobilität für alle möglich machen wird. Und insofern gehen wir da auch konsequent auf diesem Weg weiter.
Konsequent heißt auch, dass Opel ab 2028 gar keine Verbrenner mehr in Europa verkaufen will. Bis dahin will man aber flexibel bleiben. Die Werke können der Nachfrage angepasst werden. Flexibel zeigt sich auch Volkswagen. Der Konzern steckt gerade rund 120 Milliarden Euro in die Elektromobilität. Aber auch in neue Autos mit Benzin- und Dieselmotoren wird weiter investiert. 60 Milliarden Euro, diese Summe wurde gerade erst genannt. Das zweitgrößte Volkswagen-Werk in Deutschland liegt in Baunatal bei Kassel. Hier werden Komponenten hergestellt, Getriebe für Verbrenner etwa, aber auch die neuesten Generationen der Elektromotoren im Konzern. Werksleiter Jörg Fenstermann sagt, man halte an der Elektrostrategie fest.
Also wir haben ja gerade unser wichtigstes Produkt, den APP 550 Performance-Antrieb, den wir hier hochfahren. Wir werden nach wie vor nichts da reduzieren. Die Programme verdoppeln sich im nächsten halben Jahr. Und parallel halten wir allerdings unsere DSGs, die für die Verbrennungsmotoren hoch.
DSG, das ist das Automatikgetriebe von Volkswagen. Und das soll weiterhin in Baunatal gebaut werden, wenn es die Nachfrage dazu gibt.
Wir setzen nicht auf Verbrenner. Wir sind froh, dass der Kunde dies anfragt. Ne? Und wir bedienen den Kunden mit dem, was letztendlich der Markt letztendlich gerade benötigt und was er möchte.
Opel will bis 2028 in Europa den Verbrenner beerdigen. Anfang der 2030er Jahre dann auch Volkswagen. Dabei spielt die Nachfrage nach Elektroautos am Ende gar nicht die entscheidende Rolle. Denn die EU hat faktisch entschieden, dass ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden dürfen.
Tankst du noch oder lädst du schon? Die Mobilitätswende gehört zu den wichtigsten Projekten, den Verkehr bei uns nachhaltiger zu gestalten. Die Bundesregierung hat sich einiges vorgenommen. 2030 sollen auf Deutschlands Straßen 15 Millionen E-Autos unterwegs sein. Davon sind wir noch weit entfernt. Bis jetzt sind es gerade mal 1,5 Millionen, also 10%. Ich bin nicht gut in Mathe, aber das Ziel kann man unmöglich schaffen. Dazu kommt noch, der E-Automarkt ist dramatisch eingebrochen. Im Mai sind gerade mal 31.000 E-Autos zugelassen worden. Nur jeder neue, achte neu zugelassene Wagen ist so ein E-Auto. Und dass das so ist, sagen die Experten, liegt daran, dass die staatliche Förderung ausgelaufen ist. Letztes Jahr im Dezember war das. Ich habe mit Stefan Gelbhaar gesprochen, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen. Und ich habe ihn gefragt, der Umstieg vom Verbrenner auf E-Autos, hat die Ampel das amtlich verbockt?
Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Vielmehr würde ich sagen, wir haben endlich den Einstieg in diese Technik gestartet. Und wir haben eine breite Debatte in der Bevölkerung dazu, wie man das implementieren kann, wie der Zustand der Ladeinfrastruktur ist, ob der ausreicht oder nicht ausreicht. Spoiler, da ist was zu tun. Und ja, natürlich ist es klar, dass wenn man eine Förderung einstellt, erstmal alle kurz innehalten, drüber nachdenken, was das jetzt bedeutet. Und ich sage zu dem Punkt allerdings auch, dass die Baustelle nicht nur ist, wie ist die Ladeinfrastruktur, sondern Wir brauchen auch von der Automobilindustrie hier in der Bundesrepublik andere Angebote, also eben nicht nur die großen Fahrzeuge, sondern auch die kleinen.
Sie haben gerade gesagt, die Ampel hat es jetzt erstmal gestartet. Starten ist ja immer eine gute Idee. Wichtig ist natürlich, dass man die Leute mitnimmt. Und da setzt natürlich auch die Förderung an, dass die Leute eben gewusst haben, wenn ich mir ein E-Auto kaufe, werde ich vom Staat hier gefördert. Das ist dann weggefallen, früher als erwartet im Dezember. Also Sie haben den Staat angeregt, um dann die Leute nicht mitzunehmen, oder?
Naja, also tatsächlicherweise gab es ja da ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wir erinnern uns vielleicht, wo der Klima- und Transformationsfonds eingekürzt wurde.
Ja, auch doof gelaufen von der Ampel, also auch keine gute Politik in dem Fall, oder?
Naja, also Urteile des Bundesverfassungsgerichts sind einfach mal Urteile des Bundesverfassungsgerichts und es ist so, dass wir eben das Geld ja nicht nachdrucken, sondern eben schauen müssen. Und wir haben dabei festgestellt, auch das ja nochmal erwähnt, dass dann die Autohändler durchaus in den Preisen teilweise selbsttätig die frühere Förderung aufgefangen haben. Was, glaube ich, schädlich war und ist, ist der Punkt, dass es in der Bundespolitik, und das ist leider nicht nur von der Opposition gemacht, sondern auch in der Regierung immer wieder Thema, so eine Verunsicherung gestreut wird, ist es jetzt eigentlich, kommt jetzt die Elektromobilität. Das werden gerade auf europäischer Ebene oder in die europäische Ebene hinein immer wieder Debatten, Stichwort E-Fuels, reingetragen. Das hilft jetzt nicht unbedingt, nichts gegen Technologieoffenheit. Aber wenn man sich als Bundesrepublik schon in der letzten Koalition auf Technologieführerschaft bei Elektromobilität geeinigt hatte, das dann 2, 3, 4 Jahre später und teilweise der gleichen Partei wieder aufzumachen, ist natürlich nicht so schlau.
Sie haben die Ladeinfrastruktur auch erwähnt und haben gesagt, Spoiler, da gibt es noch was zu tun. Also in der Tat ist es so, dass der Ausbau bei uns nur sehr langsam vorankommt. Woran liegt das denn Ihrer Ansicht nach und was unternimmt die Bundesregierung konkret dagegen?
Also wir haben als Parlament, als Bundestag eine Sache gemacht. Wir haben gesagt, der Aufbau der Ladeinfrastruktur, der steht im überragenden öffentlichen Interesse. Wir haben also quasi für alle Menschen, die da bei Genehmigung überlegen, wie man jetzt abwägen soll, haben wir gesagt, ja, im Zweifel für Ladeinfrastruktur. Das ist quasi das, was von Bundesebene aus rechtstechnisch gesetzt werden kann, weil es geht vielfach eben um Landesbauordnung. Es geht darum, dass in den Amtsstuben bekannt ist, wie das umgesetzt wird. Da muss man nochmal nachgehen, um quasi die Städte und Gemeinden zu beraten, wie das am einfachsten und am besten umsetzbar ist. Und da ist noch was zu tun.
Jetzt kommt ja noch was anderes dazu, was die Sache noch ein bisschen schlimmer machen könnte. Ihr Parteifreund, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, war jetzt gerade in China. Ganz schwierige Reise, weil es geht ja um diese von der EU angedrückten Strafzölle auf chinesische E-Autos. Das ist ein ganz schwieriger Prozess und auch Habeck hat gesagt, wir werden da jetzt verhandeln. Aber damit würden sich ziemlich sicher günstige E-Autos made in China deutlich verteuern. Und das dürfte doch die Mobilitätswende noch weiter ausbremsen, oder?
Ja, natürlich. Es liegt wenig Sinn darin, an dieser Stelle Handelshemmnisse aufzubauen. Aber natürlich muss es auch fair zugehen. Ich bin da sehr explizit bei Robert Habeck, der gesagt hat, er will da verhandeln und er will über Gesprächelösungen führen. Ich glaube, dass Strafzölle sowohl dem Ziel, mehr Elektromobilität auf die Straße zu bringen, nicht förderlich ist, als auch nicht unbedingt hilft, da die Automobilindustrie, die europäische, so zu positionieren, dass die in China erfolgreich sein werden. Ich glaube aber, dass die europäische Automobilindustrie jetzt dann doch noch mal ein bisschen mehr in die Puschen kommen muss. Und zwar mit Fahrzeugen, die eben nicht nur großräumig sind, sondern eben auch Klein- und Kleinstfahrzeuge im elektrischen Bereich anbieten müssen, sodass viele Leute eben da auch überlegen können, ist das was für mich? Und zweiter Punkt, Fahrzeuge insgesamt kann man natürlich auch viel, viel stärker als geteilte Fahrzeuge, Stichwort Sharing, anbieten. Dieser Markt ist noch deutlich ausbaufähig, dass eben nicht jeder Mensch sich ein Fahrzeug selber kaufen muss, sondern wenn er automobil unterwegs sein will oder muss, dass er dann eben auch anders darauf zurückgreifen kann. Insbesondere für junge Menschen eine sehr, sehr relevante Frage, weil nicht jeder hat 15, 15, 20 oder noch viel mehr 1000 Euro umzulegen, um sich ein Auto zu kaufen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.